Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Seit Wochen demonstrieren Menschen in Georgien gegen die Drangsalierung der Zivilgesellschaft und die pro-russische Regierung. Auch gestern wieder. Warum das Land zurzeit auf der Kippe steht, ein autoritärer Staat werden könnte, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es nach Belarus. Diktator Lukaschenko droht der NATO und fordert zugleich Friedensverhandlungen im Sinne Russlands. Die Europahymne, abgespielt nicht in Brüssel, nicht in Straßburg, sondern bei Demonstrationen vor dem georgischen Parlament in Tiflis. 20.000 Menschen waren gestern wieder auf der Straße. Ein sehr deutliches Bekenntnis der georgischen Bürger zu Europa, zur Europäischen Union und damit auch gegen die Regierung, angeführt von der Partei Georgischer Traum. Die will in einem zweiten Anlauf ein Agentengesetz verabschieden lassen, das an Russlands drakonische Regeln gegen NGOs und überhaupt gegen die Zivilgesellschaft erinnert. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die vornehmliche Geld aus dem Ausland bekommen, zum Beispiel von der EU, müssen sich registrieren lassen, wenn das Gesetz durchkommen sollte. Auch insgesamt scheint sich das georgische Parlament, die georgische Politik, die Regierung mehr und mehr gen Russland zu orientieren. Was also ist da gerade los in Georgien? Darüber möchte ich mit Stefan Meister sprechen, Europaexperte und Politologe bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen, Herr Meister.
Guten Morgen, Herr Götzke.
Georgien hat im Dezember den EU-Kandidatenstatus verliehen bekommen. Tut die Regierung derzeit alles, damit es maximal bei diesem Status bleibt oder der wieder aberkannt wird?
So sieht es tatsächlich aus. Also mein Eindruck ist, dass der georgische Traum und im Prinzip der Oligarch, der hinter dem georgischen Traum steht, Bidzina Ivanishvili, eigentlich diesen Kandidatenstatus gar nicht wollte und nicht will und eben auch sich nicht in die EU integrieren möchte, weil das Machtverlust bedeuten könnte. Man hat das instrumentell damals gemacht, aber die ganze Politik, die wir jetzt in den letzten Monaten sehen, also weist darauf hin, dass man die EU dazu bringen möchte, im Prinzip diesen Kandidatenstatus wieder abzuerkennen, weil sich Georgien unter dem georgischen Traum eben weg von Europa entwickelt.
Die Georgier sind ja zu 80% für einen EU-Beitritt ihres Landes. Die Regierung sagt selbst, der Beitritt steht nicht zur Debatte, sagen sie ja auch gerade. Für wen macht diese Regierung also Politik?
Für Bidzina Ivanishvili, also eben der Oligarch, dem diese Partei gehört, der sie maßgeblich finanziert, der jetzt auch wieder zurück in die Politik gekommen ist. Der ist sozusagen im Hintergrund hinter der Partei und der... Für ihn ist im Prinzip seine Rolle in der georgischen Politik und der Machterhalt des georgischen Traums eine persönliche Versicherung auch. Also für seine persönliche Sicherheit, aber auch für sein Geld und für sein Imperium, was er versucht jetzt zunehmend nach Georgien zurückzuholen aus dem Ausland und aus Offshore-Gebieten.
Und dem stünde ein Kandidatenstatus oder der EU-Beitritt des Landes im Wege?
Hier geht es natürlich um Grundprinzipien. Also es geht natürlich um Rechtsstaatlichkeit, es geht um unabhängige Gerichte, es geht um Wahlen, die nicht manipuliert werden, sondern eben kompetitiv sind. Und das sind alles Dinge, die nicht im Interesse des georgischen Traumes beziehungsweise von Ivanishvili sind, weil das eben ab einem bestimmten Punkt Machtverlust bedeuten könnte. Oder eben Gerichte, die auch gegen Korruption vorgehen, die gegen bestimmte Geldzahlungen vorgehen. Und das hängt alles mit dem EU-Beitritt zusammen.
Das heißt, dieses Land wird derzeit bestimmt von diesem Oligarchen, Bidzina Ivanishvili.
Genau, also so kann man das sagen, dass er durch, das ist der reichste Mann des Landes, der hat mit Abstand sozusagen das meiste Geld, ihm gehören ganz viele Immobilien, Unternehmen auch im Land er ist sozusagen der Hauptfinanzier dieser Partei Georgischer Traum. Wir sehen natürlich auch russischen Einfluss in Georgien. Für Russland ist Georgien natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Land. Und Iwanischwili ist in den 1990er Jahren in Russland reich geworden. Also er hat Verbindungen sozusagen weiterhin auch nach Russland. Und er versucht im Prinzip Geld zu verdienen oder auch einfach ein wichtiger Akteur zu sein zwischen EU, Russland und Asien. Ja, und damit für sich selbst auch ökonomische Vorteile zu erhalten.
Lassen Sie uns über den Kern des Protestes sprechen. Das ist ja das Agentengesetz. Organisationen, die, Zitat, die Interessen einer ausländischen Macht vertreten, müssen sich registrieren lassen. Wie gefährlich wäre dieses Gesetz denn für NGOs bzw. für die Zivilgesellschaft?
Also wir sehen, dass große Teile dieses Gesetzes aus dem russischen Gesetz kopiert worden ist, was erstmal im ersten Schritt nur im Prinzip diese Registrierung und dann auch dieses Label als im Sinne ausländischer Organisation bedeutet. Aber wenn wir schauen, was danach in Russland passiert ist, dass im Prinzip die Organisationen abgewickelt worden sind, dass es letztlich darum geht, jegliche ausländische Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen und von unabhängigen Medien, das gehört auch noch mit dazu, zu unterbrechen, als zu beenden und dann ab einem bestimmten Punkt auch diese Organisationen abzuwickeln. Also es geht letztlich darum, dass für Iwanischwili und seine Partei nicht die Opposition mehr die größte Herausforderung ist, sondern die Zivilgesellschaft, sozusagen die Menschen, die auf die Straße gehen, die ihn kritisieren, die unabhängigen Medien, und er will ihnen im Prinzip die Finanzierung, die im Land nicht existiert, sondern aus dem Ausland kommt, maßgeblich aus dem Ausland kommt, austrocknen beziehungsweise beenden sozusagen diese Finanzierung.
Und das heißt, dieses Gesetz in dieser Form wäre nur ein erster Schritt?
Absolut. Also wir haben ja nicht nur dieses Gesetz, wir haben ein Mediengesetz, wir haben ein LGBT-Gesetz. Wir haben sozusagen eine ganze Reihe anderer Gesetze, die gegen Minderheiten vorgehen, aber auch gegen unabhängige Stimmen, unabhängige Medien. Und wenn wir uns das Modell dieses ganzen Gesetzes aus Russland anschauen, geht es letztlich um die Abwicklung unabhängiger Zivilgesellschaft und Medien.
Jetzt orientiert sich das Land bzw. die Regierung mehr und mehr gegen Russland. Der Handel wurde ausgebaut. Es gibt auch wieder Direktflüge nach Moskau. Und das alles, obwohl Russland 20% Georgiens besetzt hat. Wie passt das zusammen?
Russland ist weiterhin wichtiger oder der wichtigste Handelspartner für Georgien. Es ist weiterhin das Land, aus dem die meisten Touristen kommen nach Georgien. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, auch unter anderem durch Umgehung, also bei der Hilfe zur Umgehung von Sanktionen im Kontext des Ukraine-Krieges, um Geld zu verdienen. Wir haben also einerseits, also da ist eine gewisse Schizophrenie. Wir haben einerseits natürlich einfach Akteure in Georgien, die Geld verdienen mit Russland. Andererseits haben wir eben diese ganz starke proeuropäische und antirussische Gesellschaft, die natürlich auch Angst hat vor Russland, ja, und Angst vor einer möglichen erneuten russischen Attacke auf Georgien. Und dazwischen manövriert im Prinzip der georgische Traum mit seiner Politik.
Sie haben es gesagt, 20.000 Leute gehen jetzt auf die Straße, sind gestern wieder auf die Straße gegangen. Wie entscheidend sind diese Demonstrationen, diese Proteste der Zivilgesellschaft?
Ich würde sagen, dass die Zivilgesellschaft im Prinzip der einzige wirkliche Akteur ist, der den georgischen Traum noch herausfordert. Und Sie hatten es ja vorhin auch gesagt, es ist das zweite Mal, dass dieses Gesetz ins Parlament eingebracht worden ist. Beim ersten Mal vor einigen Monaten haben eben Massendemonstrationen dazu geführt, dass es dann nicht beschlossen worden ist. Man versucht es jetzt erneut nochmal, aber ohne die Zivilgesellschaft, also ohne diese Massendemonstrationen auch aus der Gesellschaft heraus, würde der georgische Traum im Prinzip seinen autoritären Staat, in dessen Richtung sich das Land entwickelt, viel, viel schneller sozusagen umsetzen können.
Bei diesen Protesten gestern hat es auch Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Wie weit würde die Regierung gehen?
Das ist die Frage. Also es ist natürlich der Punkt, wie viele Menschen gehen wirklich auf die Straße. Also sind jetzt vor allem junge Menschen, es ist vor allem sozusagen der urbane Teil in der Hauptstadt Tbilisi. Es ist eben die Zivilgesellschaft, aber kann man eben sozusagen noch mehr Menschen auch mobilisieren? Und wenn es eben nur bei einem bestimmten begrenzten Teil der Gesellschaft bleibt, dann sehen wir, dass die Regierung zunehmend auch Gewalt anwendet, die Leute abschreckt. Wir sehen ja auch Kampagnen gegen einzelne Personen, auch Führungsköpfe sozusagen aus der Zivilgesellschaft, also eine Diffamierungskampagne, und es wird eben zunehmend auch Gewalt angewendet. Also da ist ein Eskalationspotenzial schlicht und einfach auch da.
Das sagt Stefan Meister. Mit ihm sprach ich über die Proteste in Georgien gegen die Pläne der Regierung, die ein Agentengesetz verabschieden lassen will. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko war monatelang quasi in der Versenkung verschwunden. Jetzt ist Putins engster Verbündeter wieder aufgetaucht und hat sich mit drastischen Vorwürfen gegen die NATO zu Wort gemeldet. Das Regime behauptet, einen Drohnenangriff aus dem NATO-Staat Litauen verhindert zu haben. Es ist von Sicherheitsmaßnahmen die Rede, die litauische Angriffe von Kampfdrohnen verhindert haben sollen. Litauen dementiert das Ganze und Beweise gibt es bis heute dafür auch nicht. Das ist allerdings nur die eine Seite. Neben Drohungen gegen NATO wirbt Lukaschenko auch für die russische Version eines vermeintlichen Friedens in der Ukraine. Über die Vorwürfe und Lukaschenkos aktuelle Rolle im Krieg möchte ich mit unserer DLF-Osteuropa-Expertin Sabine Adler sprechen. Frau Adler, was bezweckt Lukaschenko mit diesen Vorwürfen gegen Litauen, gegen NATO?
Ja, im Grunde genommen sind es Äußerungen, die offenbar an ein einheimisches Publikum in Belarus gerichtet gewesen sind, die auch als feindselige Provokationen und als Informationsangriff verstanden werden können. Jedenfalls versteht Litauen das genauso. Und der belarussische Politologe Valery Kabalevich, den wir auch öfter schon im Programm hatten, der geht noch ein Schrittchen weiter und sagt, dass Lukaschenko mit dieser Rhetorik vor allem dem Kreml gefallen möchte, und zwar um zusätzliche Mittel für den Kampf gegen die, so in Anführungszeichen, gemeinsame westliche Bedrohung zu erhalten. Also er möchte einfach Geld damit machen.
Man vermutet bei solchen Angriffen ja auch immer, bei solchen Aussagen ja auch immer, da werden Angriffe behauptet, erfunden, um einen Gegenangriff dann irgendwie zu begründen.
Davon muss man ausgehen, denn das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge zu der erfundenen russischen Begründung des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Damals hieß es ja, man hätte sich vor einem Angriff der NATO schützen müssen. Und was da wirklich dahinter steht, ist im Grunde genommen, es wird ein äußerer Feind an die Wand gemalt und die Bürger, in diesem Fall eben die belarussischen Bürger, sollen sich um die Führung scharen. Und Lukaschenko macht das ein bisschen konkreter auch. Das Ganze rührt übrigens aus einer Rede vor dem sogenannten Volkskongress in Minsk vorige Woche. Und da hat Lukaschenko zum Beispiel auch gesprochen davon, dass es Untergrundbewegungen geben soll, deren Mitglieder seien schon identifiziert und man wüsste, dass die Amerikaner diese Mitglieder in Polen, in den baltischen Staaten und in anderen europäischen Ländern zu einer sogenannten belarussischen Befreiungsarmee ausbilden würden. Und er nennt einen Namen, das Kalinowski-Regiment und das russische und belarussische Freiwilligenkorps. Die sollen sozusagen den Kern dieser Armee bilden, das sagt jedenfalls Lukaschenko.
Aber gibt es so etwas oder gibt es da irgendwelche Belege oder Hinweise dafür?
Also für die Drohnenangriffe gibt es überhaupt keinen Hinweis, dass es tatsächlich einen bewaffneten Arm geben soll der belarussischen Opposition, die ja weitgehend im Ausland ist. Davon ist nichts bekannt und es ist im Übrigen auch nicht bekannt, dass sich irgendwie innerhalb von Belarus zum Beispiel Teile der Armee oder anderer Gewaltministerien irgendwie hinter die Opposition stellen. Da gab es ganz zu Anfang während der Proteste nach der gefälschten Präsidentschaftswahl mal zwei, drei Stimmen, die angeblich aus der Armee, aus Ministerien der Opposition Informationen zugespielt haben. Aber das war es dann auch schon.
Am Wochenende hat Lukaschenko auch mit dem Einsatz der taktischen Atomwaffen gedroht, die Russland letztes Jahr in Belarus stationiert hat. Warum kommen all diese Drohungen gerade jetzt?
Im Grunde genommen spricht man ständig mit verteilten Rollen. Also gerade das, was in puncto Atomwaffendrohung in Richtung Westen angeht. Mal ist es Wladimir Putin selbst, mal ist es der Ex-Präsident Dmitri Medvedev, jetzt ist es mal Lukaschenko. Und was ich interessant fand in dieser Rede auf dem Volkskongress vorige Woche, da hat Lukaschenko etwas gemacht, was er ganz oft macht, dass er in einem Satz oder in einem Thema sich permanent auch widerspricht. Er hat jetzt darauf hingewiesen, dass es ein Fehler gewesen sei, die Atomwaffen aus Belarus nach dem Zusammenbruch der UdSSR abzuziehen, denn Belarus und die Ukraine hatten ja eben Kasachstan auch, die hatten ja selber auch Atomwaffen. Und er sagt, wenn er diese Entscheidung damals hätte treffen müssen, würden wir heute keine anderen modernen Waffen mehr benötigen. Das heißt also, da kommt auch so ein Bedauern zum Vorschein. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil er ja auf der anderen Seite seit dem vorigen Sommer, seit Juni, erlaubt, dass Russland Atomwaffen auf belarussischem Gebiet stationiert. Erst waren es Iskander-Raketen, die eben atomwaffenfähig sind, und jetzt sind die wohl bestückt worden. Und er hat ja auch erlaubt, dass russische Truppen von Belarus aus die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen durften.
Genau, es war ja auch Aufmarschgebiet. Was bedeutet denn das Ganze für den Staat und für dessen Staatlichkeit, also die Staatlichkeit von Belarus?
Also das ist für die Opposition der allergrößte Vorwurf, den sie dem sogenannten Präsidenten macht, dass nämlich Lukaschenko die eigene Souveränität, die Existenz von Belarus mit dieser Zusammenarbeit mit Moskau aufs Spiel setzt. Und es ist tatsächlich so, dass Lukaschenko eine Wandlung durchlaufen hat. Er hat eigentlich bis zu dieser letzten Präsidentschaftswahl, die er dann so übel gefälscht hat, hat er immer versucht, Russland davon abzubringen, dem Wunsch, er hat dem russischen Wunsch nicht nachgegeben, einen Militärstützpunkt auf belarussischem Territorium zu bekommen. Und dann brauchte er aber nach dieser verlorenen Wahl ganz dringend Putin als Drohkulisse an seiner Seite, um die Opposition einzuschüchtern. Und da hat er im Grunde genommen Putin freie Hand gelassen, mit Belarus zu machen, was er will.
Lukaschenko hat sich in den letzten Tagen zu Friedensgesprächen nach Putins Lesart geäußert. Was bedeutet das?
Das ist wieder so was Widersprüchliches, wie eben ganz vieles von Lukaschenko. Er hat eine neue Militärdoktrin verabschieden lassen, und in dieser Doktrin wird die Bereitschaft von Belarus erklärt, als Plattform für die Beilegung von Konflikten zu fungieren. Und da knüpft er an die Gespräche in Minsk, die Frieden in der Ostukraine herbeiführen sollten, endeten mit dem Minsker Abkommen. Und er hat das ja jetzt auch wieder angeboten. Dann gab es ja auch nach dem russischen Einmarsch im Februar 2022 kurzzeitig Gespräche in Belarus, in Gomel damals. Und also er will sein Land als Plattform zur Verfügung stellen, sagt sogar, dass das Land Belarus offen ist für die militärische Zusammenarbeit mit Staaten, mit allen Staaten einschließlich der NATO. Und dann eben auf der anderen Seite, was wir gerade schon gesagt haben, ist Belarus Aufmarschgebiet für russische Truppen. Also das widerspricht sich total.
Die Rolle von Belarus im russischen Angriffskrieg, darüber sprach ich mit unserer Deutschlandfunk-Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Vielen Dank. Und das war Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören bis hierhin und Ihnen einen guten Start in die neue Woche.